Gott hat den Menschen als Empfänger seines Lebens geschaffen und stellte ihn vor den Baum des Lebens, doch durch den Fall wandte sich die Menschheit der Selbstständigkeit und dem Baum der Erkenntnis zu. Das Gesetz wurde gegeben, um Gott zu zeigen, unsere Sünde aufzudecken und uns zur Erkenntnis unserer Ohnmacht zu bringen. Die Spannung besteht darin, dass dieselben Gebote, die auf Leben abzielen, ohne die lebendige Verbindung zu Gott zu einem Urteil werden können. Wie lässt sich das theologisch und praktisch verstehen? Das Gesetz als Porträt Gottes und als Werkzeug der Offenbarung. Das Gesetz tritt uns zuerst als Porträt des lebendigen Gottes entgegen, in seinen Forderungen spiegelt sich Gottes Heiligkeit, Gerechtigkeit und das Ordnungsbild seines Wesens. Als Zeugnis Gottes legt es Maßstäbe vor, die nicht bloß moralische Regeln sind, sondern Ausdruck dessen, wie Gott ist und wie die Gemeinschaft mit ihm angelegt wäre. So heißt es in 3. Mose Kapitel 18 Vers 5, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Dieses Wort zeigt, dass das Gesetz auf Leben zielt, nicht als abstrakte Norm, sondern als Weg in die Fülle, die der Gebende selbst ist. Das von Gott gegebene Gesetz erfüllt mindestens drei Funktionen. Erstens zeichnet es ein Porträt Gottes und bestimmt sein Wesen. Als Zeugnis Gottes ist das Gesetz tatsächlich ein Bildnis Gottes, es zeigt uns, wie er ist. Blickt man tiefer, offenbart das Gesetz zugleich den Menschen als solchen, es wirkt wie ein Spiegel, der die Verlorenheit, die Unfähigkeit und die innere Unordnung sichtbar macht. Die Funktion des Gesetzes ist damit nicht Selbstrechtfertigung, sondern Erkenntnis, es führt zur Bewusstmachung unseres Mangels und lenkt auf den einen, der Leben ist. Aus dieser Perspektive verliert das Gesetz seinen Zweck, wenn es als Selbstzweck verstanden wird, seine Wahrheit verlangt, dass es letztlich zu dem führt, der die Forderungen erfüllen und das Leben schenken kann. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Es ist tröstlich, dass das Gesetz nicht Selbstzweck ist, sondern uns zu dem führen will, der Leben gibt. Wer das Gesetz als Fenster zu Gottes Wesen betrachtet, erfährt nicht Druck, sondern Einladung, die Forderungen offenbaren, wohin unsere Beziehung zu Gott hingeordnet werden darf, hin zu einem Leben, das aus seiner Gegenwart fließt. Wenn das Gesetz vom Quell des Lebens getrennt wird, macht es tot. Es ereignet sich jedoch etwas anderes, wenn die Gebote von dem Lebendigen getrennt werden, der sie gegeben hat, die Worte werden zu Forderungen, an denen Menschen sich messen und abarbeiten. Wer nun versucht, aus eigener Kraft das Gesetz zu erfüllen, erlebt leicht, wie aus dem Weg zur Gemeinschaft ein Gericht wird, die Schriften richten, statt aufzubauen. Paulus beschreibt diese Erfahrung mit überraschender Schärfe, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Ein Arbeiten am Gesetz ohne die lebendige Quelle führt in eine geistliche Dürre. Wenn wir glauben, die Anforderungen des Gesetzes erfüllen zu können und es dann versuchen, geraten wir in die Nacht. Indem wir die Gebote des Gesetzes von Gott, der die Quelle des Lebens ist, trennen, verwandeln sich diese Gebote für uns in tödliche Buchstaben. Diese Verwandlung ist keine logische Perversion des Gesetzes, sondern die praktische Folge seiner Isolierung von seinem Ursprung. Sünde nutzt das Gesetz, um zu beschuldigen und zu töten, das Gute wird instrumentalisiert, damit die Sünde als Sünde offenbar wird und zugleich Macht gewinnt. Geschichtliche Formen der Gesetzlichkeit, die Pharisäer, die Judaisten, die von Gesetzlichkeit bestimmten Gemeinden, zeigen dieselbe Dynamik. Gesetz ohne Leben produziert Verurteilung statt Heilung, äußerliche Reinheit statt Inneres aufgerichtet sein. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Die Einsicht, dass gute Gebote ohne ihren Quell zum Druck werden, kann zu einer befreienden Klarheit führen. Wer die Grenze zwischen Gebot und Quelle erkennt, vermag mit Mitgefühl auf jene zu schauen, die unter Gesetzlichkeit leiden, und das Verlangen zu nähern, dass lebendiges Leben und nicht bloße Vorschrift wieder Zentrum werden. Die Lösung, neues Herz, Geist und organische Verbindung mit Christus. Die Schrift zeigt zugleich die Lösung, Gott verspricht kein dauerhaftes System äußerer Anstrengung, sondern eine Erneuerung des Inneren. Hesekiel kündigt es an in einer Verheißung radikaler Umgestaltung des Herzens und des Geistes, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, sowie, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hier wird deutlich, das Einhalten der Gebote ist möglich, weil Gott sein Leben hineinlegt. In diesem Bund würde Gott dem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist schenken, ja, er würde ihnen sogar seinen Geist geben. Dieses neue Herz, dieser neue Geist und der Geist Gottes würden es ihnen ermöglichen, alle Gebote Gottes einzuhalten. Das ist das Neue Testament. In der neutestamentlichen Perspektive wird dies konkret als organische Gemeinschaft mit Christus verstanden, die Gesetzesforderung wird nicht gestrichen, sondern in eine neue Wirklichkeit verwandelt. Paulus fasst dies, wenn er sagt, dass in Christus weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas vermag, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt, und dass das Entscheidende eine neue Schöpfung ist. So wird das Gesetz erfüllt, nicht als eine Liste von Pflichten, sondern durch das lebendige Strömen des Geistes, der uns innerlich befähigt, Gottes Wohlgefallen zu leben. In dieser Verbindung wird die Schrift zum Baum des Lebens, statt zu toten Buchstaben. Dieses Verständnis hat praktische Konsequenzen für das geistliche Leben, es löst die Glaubenden aus einem endlosen Kreislauf des Bemühens und richtet die Aufmerksamkeit auf das eine, das Leben schenkt. Wenn das eigene Tun als Reaktion auf die geliebte Gegenwart Gottes verstanden wird, verändert sich die Qualität des Gehorsams, er wird Frucht des geweihten Herzens und nicht Leistung aus Angst vor Urteil. Damit wächst auch die Gemeinschaft, innerliche Treue führt zu echtem Zeugnis und zu einer Kirche, die durch Leben, nicht durch Vorschrift, strahlt. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Die Verheißung eines neuen Herzens und des Geistes Gottes bleibt die tröstliche Zusage, dass Gesetzesforderung in volle Lebendigkeit verwandelt werden kann. Möge die Hoffnung auf diese innere Erneuerung beständig nähren, dass Gehorsam nicht mehr Last, sondern Antwort auf geliebtes Leben ist und dass die Gemeinschaft mit dem einen, der Leben schenkt, unser Gehorsamsempfinden verwandelt und erlöst. Herr, erneuere unser Herz und gib uns die Gnade, dich als unsere Lebensquelle zu empfangen, möge dein Geist in uns wohnen, damit deine Gebote nicht blindes Gesetz, sondern lebendige Frucht deines Lebens in uns werden. Amen.